Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Stefan Schad liest die zweite von 10 Folgen aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, geschrieben zum 250. Geburtstag des großen romantischen Malers, dem aktuell eine Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle gewidmet ist. Das Buch erzählt nicht chronologisch, sondern ist gegliedert in 4 Kapitel, die nach den 4 Elementen betitelt sind. Sich auf diese originelle Weise seinem Protagonisten zu nähern, schafft ganz neue Blicke auf ihn. Wir befinden uns im ersten Teil Feuer. Elke Heidenreich schreibt in ihrer Rezension des Buches für die Süddeutsche Zeitung: Ich hatte keine Ahnung, wie viele der Friedrich-Bilder in verschiedenen Feuern, Weltausstellung, Krieg, Hausbrände verloren gegangen sind. Man möchte ergänzen, und man wusste auch nicht, welch essentielle Rolle das Feuer in Caspar David Friedrichs Leben gespielt hat.
Wenn Caspar David Friedrich an seine Kindheit denkt und an seine Familie, dann sieht er immer lodernde Feuer vor sich und hat Aschegeruch in der Nase. Die Bechlis aus Neubrandenburg, die Eltern seiner Mutter, sind Schmiede gewesen. Und von frühesten Kindertagen an hat der kleine Caspar David die Glut bestaunt, die das Metall der Hufeisen und der Stahlbeschläge zum Schmelzen gebracht hat. Als er als junger Knabe einmal eine griechische Gottheit aus dem Zeichenbuch von Preißler, das ihm sein Lehrer Quistorp gegeben hat, malen soll, da entscheidet er sich natürlich für Hephaistos, den Gott des Feuers, den er genießerisch lächeln lässt. Im Keller seines eigenen Zuhauses, in der Langen Straße 28 in Greifswald, brennt zu jener Zeit täglich das Feuer unter dem großen Talgkessel, in dem sein strenger Vater und dessen Gesellen die Reste von Tieren zu Seife verkochen. Ein übler Geruch, vor dem Friedrich sich ekelt, steht im ganzen Haus. Wie viel lieber hat er den anderen Geruch aus dem anderen Kessel, in dem das Wachs von den brennenden Holzscheiten flüssig gehalten wird, damit der Vater und seine Brüder Kerzen daraus ziehen können. Wenn er nun auf Reisen ist und beim tagelangen Wandern übers Land wehmütig wird und sich verloren fühlt, zieht er eine der Kerzen aus der Heimat aus seinem Rucksack und riecht daran. Dann geht es ihm gleich ein wenig besser. Nachdem Walt Disney am 7. Juli 1935 von Baden-Baden nach München gereist ist, zieht er mit seiner Frau für einige Tage ins Hotel Grand Continental. Disney ist ins Dritte Reich gekommen, um mitzuerleben, wie eine seiner tierischen Erfindungen ins offizielle Kurzfilmprogramm der bayerischen Kinos aufgenommen wird, nämlich die lustige Palette im Reich der Mickey Maus. Auf Mäuseebene also dulden die Nationalsozialisten andere Herrschaftsbereiche, zumal Hitler ein ausdrücklicher Freund der Walt Disney-Produktionen ist. Den galanten Amerikaner Disney mit seinem weltmännischen schmalen Schnurrbart und dem wohligen kalifornischen Teint zieht es nach der Filmvorführung in die Münchner Buchhandlungen zu Christian Kaiser im Rathaus und Hugendubel am Marienplatz. Die Buchhändler und Buchhändlerinnen bekommen leuchtende Augen, denn Disney kauft an diesem Tag nicht weniger als 149 Bildbände und illustrierte Bücher bei ihnen. Er will die europäische Zeichen- und Malkunst mit in sein Studio nach Hollywood nehmen. Er braucht die Ideen von Ludwig Richter, den Zeichenstil des Simplicissimus und die Landschaften von Caspar David Friedrich als Anregung für die jungen Zeichner in seiner explodierenden Traumfabrik. Deutsche Malerpoeten von Georg Jakob Wolf nimmt er sich mit auf das Schiff, mit dem er nach Amerika zurückfährt, aber auch der deutsche Wald und seine Vögel. 3 Jahre später, im Sommer 1938, wird Disney und Thomas Mann in Harvard gleichzeitig die Ehrendoktorwürde verliehen. Und beim festlichen Dinner danach hat wohl Dr. H.C. Thomas Mann seinen Tischnachbarn Dr. H.C. Walt Disney auf das Buch von Felix Salten aufmerksam gemacht, das von den Abenteuern eines Rehs erzählt, das Bambi heißt. Ob das nicht einmal ein Stoff für einen seiner Zeichentrickfilme sein könnte? Disney besorgt sich das Buch, liest es und ist entbrannt. Er zieht die alten deutschen Bücher aus dem Regal der Firmenbibliothek und gibt sie den Zeichnern, damit sie eine Geschichte erfinden, die den Geist der deutschen Romantik lebt. Und Disney holt sogar zwei echte Rehkitze ins Studio, die dort für seine Zeichner Modell stehen. Ein Männchen und ein Weibchen, ein Bambi und eine Feline, deren Bewegungen sie naturgetreu erfassen. Der Film lebt wie das Buch vom Feuer. Die Gefahr droht durch die Jäger, die ein Lagerfeuer anzünden, dessen Rauchschwaden Bambi wittert, der Funkenflug wird bald den ganzen Wald in Brand setzen. Als in dem Film dann das kleine Bambi durch die großen Fichtenwälder und über dunstige Wiesen hopst, sieht man Friedrichs Morgennebel im Gebirge vor sich. Wenn das Reh vor den Hunden ins Gebirge flieht, dann flieht es eigentlich in Friedrichs Felsenschlucht. So genau sind die Felsbrocken und Baumstämme seinem Gemälde nachempfunden. Und als am Ende der Wald in Flammen steht und das Firmament rot aufleuchtet, ist das ganz und gar ein friedrichscher Himmel, zu dem Bambi emporblickt. Es ist der junge Chinese Tyrus Wong, der für die Naturszenen in Bambi die asiatische Malerei mit der deutschen Romantik vereint. Anschließend verlässt er Walt Disney, geht zu Warner Brothers und macht dort die Zeichnungen für die Story von »Denn sie wissen nicht, was sie tun«. Als am 10. Mai 1933 die Bücherverbrennung beginnt, gehört Felix Saltens Bambi zu den ersten Büchern, die brennen. Der jüdische Autor hat in dem um sein Leben kämpfenden Rehkitz die verzweifelte Lage der Juden in die Tierwelt verlegt. Doch das hat ihm nicht geholfen. Gegen Klassenkampf und Materialismus skandieren die Braunhemden und werfen Saltens Buch mit Werken von Clara Zetkin und Leo Trotzki ins Feuer. Nach vierjähriger Produktionszeit kommt Walt Disneys Film Bambi in die Kinos. Und Adolf Hitler gehört 1942 zu den ersten, die ihn in Europa sehen. Er schaut Bambis Flucht vor dem Feuer inmitten des Krieges in seinem privaten Kino auf dem Berghof an und ist gerührt. In einem kleinen Zimmer im prächtigen Barockschloss des freien, weltadeligen evangelischen Fräuleinstifts Joachimstein zu Radmeritz, direkt an der uralten Handelsstraße zwischen Breslau und Dresden in der verwunschenen Oberlausitz, lebt das hochbetagte Fräulein Sophie Elisabeth von Nostitz und Jenkendorf als Stiftsdame. In diesem hochwürdigen Seniorenheim für adlige Dresdner Damen gibt es eine prunkvolle Brücke, die über den Wassergraben des Schlosses führt und von vier steinernen Figuren bekrönt wird, die die vier Elemente verkörpern. Und darum passt die folgende Geschichte natürlich besonders gut in dieses Buch, das den Elementen seine Einteilung verdankt. Auf der Männelbrücke vor den 200-jährigen Linden stehen also Jupiter mit dem Blitz für das Feuer, Neptun mit dem Dreizack für das Wasser, Juno mit dem Pfau für die Luft und Kybele mit der Mauerkrone für die Erde. Es laufen nur noch die adligen Stiftsdamen über diese Brücke. In den Jahrhunderten davor ist allerdings auch so mancher adlige Herr herübergeritten. 1745 ist etwa Friedrich der Große mit seinem Gefolge hier gewesen. Später im Krieg gegen Napoleon derjenige Prinz Wilhelm von Preußen, der einmal deutscher Kaiser werden sollte, mit den Generälen von Blücher und Gneisenau. Nun aber, am Anfang des 20. Jahrhunderts, steht das große Barockschloss still auf seiner kleinen Insel und dämmert vor sich hin. Eines Tages aber klopft Andreas Aubin, ein tatendurstiger und eleganter Kunstforscher aus Norwegen, ans große Portal und begehrt die Gräfin von und zu sehen. Große Aufregung. Die anderen Stiftsdamen tuscheln auf den Fluren, als das Fräulein ihn nach eingehender Prüfung im Salon in ihr Zimmer gebeten hat. Aubin hat von irgendwoher Kunde bekommen, dass in ihrem Zimmer über dem hoch aufgepolsterten Bett ein ganz besonderes Bild hängen soll. Eigentlich ist Aubin ja nach Dresden gereist. um über seinen Landsmann, den Maler Dahl, zu forschen. Aber je mehr er sich in dessen Geschichte vertieft, umso mehr beginnt er über das zu staunen, was in den 1820er und 1830er Jahren im Haus an der Elbe 33 in der Wohnung unter ihm entstanden ist. Denn Johann Christian Klosen Dahl hat im Stockwerk über der Familie von Caspar David Friedrich gewohnt. Und dann fragt und forscht und reist Andreas Obar in den nächsten Jahren plötzlich vor allem in Sachen Caspar David Friedrich durch die Lande. Am Ende des 19. Jahrhunderts kennt niemand mehr dessen Namen. Als er sich im Dresdner Museum erkundigt, wo natürlich kein Friedrich an der Wand hängt, da erinnert sich ein alter Museumsdiener, von dem Künstler irgendwann schon mal gehört zu haben, schlurft davon und bringt dann, nach 10 Minuten, das Bild »Zwei Männer in Betrachtung des Mondes« aus den Tiefen des Depots nach oben, vollkommen verstaubt. Das Gemälde hat einst Dahl dem Museum geschenkt. Doch das ist ewig her. Die Industrialisierung und die Moderne haben Friedrich altmodisch gemacht. Fast im Alleingang versucht ausgerechnet der Norweger Andreas Obar den Deutschen die Augen zu öffnen für die Größe Friedrichs. Er fährt nach Greifswald und Neubrandenburg, wo die Enkel des Malers und seiner Geschwister noch Bilder hüten, und er geht jeder Spur nach, die er finden kann. Eine führt ihn an jenem tristen Herbsttag des Oktobers 1909 eben hinaus in die Oberlausitz ins Damenstift von Joachim Stein, als er das Zimmer von Sophie Elisabeth von Nostitz und Jenkendorf betreten darf, steht er sekundenlang mit offenem Mund vor ihrem Bett. Dort hängt im Dämmer des Nachmittags ein Bild, das in seiner Schönheit und Vollkommenheit, seiner Magie und seiner Lichtfülle das Bewegendste ist, was Obar je von Friedrich zu Gesicht bekommen hat. Wirklich, das ist ein Friedrich, stammelt er. Ja, sagt die Gräfin und bietet ihm Wasser an und trockenes Gebäck. Und dann erzählt sie. Ihr Großvater, der feinsinnige sächsische Konferenzminister Gottlob Adolf Ernst von Nostitz, habe das Bild »Das große Gehege« im Jahre 1832 bei einer Verlosung gewonnen, es dann seinem Sohn Julius Gottlob vererbt, der es wiederum ihr vermacht hat, aus dem Gefühl heraus, dass ihre Melancholie in den Spiegelungen des Himmels dieses Bildes ein wenig Halt finden könne. Sie habe das Bild an jedem einzelnen Tag ihres Lebens angeschaut, sagt sie dem begeisterten Norweger. Der versucht, im Kopf auszurechnen, wie viele Tage das wohl genau gewesen sind. Aber er ist zu höflich, um die Gräfin nach ihrem genauen Alter zu fragen. Da man es nur über die Brücke der 4 Elemente erreichen kann, hängt das große Gehege eigentlich an genau dem richtigen Ort. Denn der Himmel glüht wie Feuer, das Wasser steht majestätisch still, die Erde schweigt und die Luft flüstert uns ein Geheimnis zu. Friedrich lässt hier aus dem Tosen der 4 Elemente plötzlich den Zauber der Stille entstehen. In der Ofenluft des kleinen Stiftszimmers ist die Leinwand aber über die Jahrzehnte hinweg ein wenig matt und müde geworden, und der kunstsinnige Besucher rät der Besitzerin, das Bild doch einmal zu einem Restaurator nach Dresden zu geben, damit es gereinigt und neu gefirnisst werden könne. Es sei ein solches Juwel, dieses Bild, sagt Andreas Obar dann noch. Und er hoffe natürlich, dass sie dafür eine sehr gute Feuerversicherung habe. Dann spricht man noch ein wenig, trinkt Wasser und knabbert Gebäck. Schließlich will der norwegische Forscher dringend zurück. Er muss den letzten Zug nach Dresden erreichen. Und als er gegangen ist, lächelt die Gräfin still in sich hinein, dankbar, dass nach Jahrzehnten des Vergessens ihr Friedrich, ihr Lebensbild, doch noch entdeckt worden ist von der großen, weiten Welt außerhalb ihres Damenstifts. Und dann noch von einem so höflichen Herrn. Aber je länger Obar weg ist, umso mehr geht nur noch ein Wort durch ihren Kopf. Feuerversicherung. Das ist so eine Sache, über die man, wenn man alt ist und zu viel Zeit hat, sehr viel nachdenken kann. Natürlich hat sie Oba nicht erzählt, dass es nicht versichert ist. Die Gräfin schämt sich dafür, das nie getan zu haben, nachdem sie von dem Brand in Friedrichs Geburtshaus gehört hat. Wie kann sie nur so unvorsichtig sein? Wie oft ist ihr schon eine Kerze umgefallen oder eine Lampe durchgebrannt? Nun schreitet sie zur Tat. Sie telefoniert und sie schreibt nach Dresden, spricht mit dem empfohlenen Restaurator Krause und dann macht sich das große Gehege auf seine große Reise, dieselbe, die wenige Tage zuvor Andreas Oba gemacht hat. Also aus dem Damenstift in Radmeritz zurück nach Dresden, wo es 1832 von Friedrich gemalt worden ist. Postwendend bekommt sie eine Antwort vom Restaurator und daraufhin schreibt die Dame einen sehr freundlichen Brief an den Direktor des Dresdner Museums, Karl Würmann. Auf Veranlassung eines Kunstkritikers aus Norwegen schickte ich ein in meinem Besitz befindliches Ölbild, das große Gehege von C.D. Friedrich zum Reinigen und Firnissen nach Dresden, zugleich einer angemessenen Feuerversicherung wegen nach jetzigem Wert fragend. Und da der Wert so hoch ist und die Feuerversicherung darum ebenfalls, überlege sie, so die Gräfin, das Bild nun dem Dresdner Museum zu verkaufen. Oder, im Deutsch von 1909, erlaube ich mir, mich an euer Hochwohlgeboren zu wenden mit der unmaßgeblichen Frage, ob vielleicht die Dresdner Königliche Gemäldegalerie darauf reflektieren würde. Und die findet das ungeheuer maßgeblich und reflektiert stark darauf und kauft das große Gehege tatsächlich schon 4 Wochen später an. In der Ankaufskommission hat es allerdings Widerstand gegeben. Ausgerechnet von den eigentlich sehr ehrenwerten Malern und Professoren der Kunstakademie Hermann Prell und Gotthard Kühl. Das Protokoll der Ankaufssitzung hält fest, die beiden seien gegen den Ankauf, da sie sich mit den Härten dieses primitiven deutschen Landschaftsstils aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts nicht genügend befreunden konnten. Sehr lustig, diese Worte. Zumal im Jahre 1909 in Dresden gerade mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Max Pechstein die Künstlergruppe Die Brücke für Aufruhr sorgt, die ihrerseits genauso für ihre Härte und ihre Primitivität verspottet wird wie Caspar David Friedrich. Die Gräfin Sophie Elisabeth von Nostitz und Jenkendorf in ihrem Zimmer im Damenstift von Radmeritz freut sich in jedem Fall, dass ihr Friedrich nun im Museum in Sicherheit ist und das Museum nicht nur 2000 Reichsmark bezahlt, sondern auch die Feuerversicherung. Im kalten Frühjahr 1945 überrollt dann die russische Armee das Damenstift. Die Soldaten vertreiben die Stiftsdamen, die panisch ihr Schloss verlassen und zu Fuß gen Westen zu fliehen versuchen. Die russischen Soldaten reißen alle Vorhänge und Bilder von den Wänden und verbrennen sie in den Zimmern der Stiftsdamen, um sich an den Feuern zu wärmen. Die Gemälde mit ihren hölzernen Keilrahmen, trockenen Leinwänden und geschnitzten Rahmen brennen besonders gut. Kriegsschäden werden in Brandschutzversicherungen übrigens ausdrücklich nicht mitversichert. Es flackert heute so seltsam am Himmel, denkt Friedrich, als er wie jeden Abend in der Dämmerung über die Carola-Brücke zum anderen Elbufer läuft. Habe ich vielleicht zu viel getrunken? Als habe Gott heute etwas übertrieben bei der feierabendlichen Farbgestaltung, leuchtet der bewölkte Himmel über Dresden in einem aberwitzigen Rot. Auch das Gelb hat nicht jenes sanfte, weiche Gelb der Abendhimmel, die Friedrich von seiner neuen Heimat kennt und liebt, wenn die Sonne schon fast versunken ist hinter der Elbe. Nein, das Gelb schreit seit ein paar Tagen seine Farbigkeit hinaus wie die Blüten auf einem Rapsfeld. Friedrich reibt seine Augen, aber auch danach. Ein Spektakel am Firmament. Alle Farben kämpfen gegen die Wolken. Nun, dann sollte ich es wohl zu malen versuchen. Das ist ja angeblich mein Beruf, denkt er sich und lächelt ein wenig. In sein Skizzenbuch zeichnet er mit Bleistift schnell einen kleinen Entwurf und notiert sich die Farben. Das Gelb, das Rot, das Orange. Er merkt, dass ihm fast die Adjektive fehlen für das, was er heute dort oben sieht. Da bläst ihm der Wind beinahe den Hut vom Kopf, und es kommen schon wieder die nächsten Regenwolken von Westen, die das letzte Licht verschlucken. Wir schreiben den Sommer 1816. Aber eigentlich tut dieser Sommer nur so, als wäre er ein Sommer. Es regnet und regnet und regnet. Die Elbe steigt über die Ufer und reißt Stämme mit sich, die elbaufwärts am Ufer lagern. Und es ist kalt. Für die Jahreszeit zu kühl, wie man das heute sagen würde, viel zu kühl. Erst im späten Mai treiben die Bäume aus und noch an Pfingsten, so schreibt Friedrich abends an seinen Bruder, habe er die Stube mit viel Holz heizen müssen, damit er nicht friere. Aber am nächsten Morgen tröstet ihn der Himmel über die kalte Frühsommernacht hinweg. Die Wolken haben sich kurz verzogen und das nächste Festspiel aus Orange und Gelb und Rot beginnt. Auch morgens, wenn es dämmert, geht Friedrich immer seine Runde. Runter an die Elbe, den noch schläfrigen Fluss entlang. Er lässt sich von seinem gleichmäßigen Gleiten beruhigen. Und er genießt es zu sehen, wie die Nacht ganz langsam dem Tag weicht und oben am Himmel die Sichel des Mondes verblasst. Als er zurück in seinem Atelier ist, beginnt er zu malen. Ein kleines Bild mit einem spektakulären Himmel, genauso wie er ihn gestern Abend und auch heute früh flackern gesehen hat. Dann setzt er auf dem Bild eine Frau davor, nur von hinten gesehen. Er hat jetzt gelernt, dass dann nicht so auffällt, dass er keine Figuren malen kann. Sie trägt ein feierliches Gewand und hebt leicht ihre Arme, wie eine Priesterin, deren Haupt bekrönt ist. Sie huldigt dem ungeheuerlichen Feuer am Firmament. Sie sieht es als Zeichen Gottes. Erst viel, viel später wird man verstehen, dass es der Ausbruch des Vulkans Tambora am 15. April 1815 auf der indonesischen Insel Sumbawa gewesen ist, der das Klima mit seinen ausgestoßenen Magmamengen und Aschewolken weltweit verändert. Es regnet unaufhörlich in Europa. Es ist ein Jahr ohne Sommer und voller Missernten und Hungersnöte. Die winzigen Partikel der Schwefelwolken, die sich durch Winde um den Globus verteilt haben, verhindern, dass sich die Erde so erwärmen kann wie sonst. Wenn aber eben doch einmal die Sonne die Oberhand gewinnt und ihre Strahlen durch diese Abermillionen Schwefelteilchen hindurch senden kann, dann entstehen durch die Lichtstreuung Farben von nie gesehener Kraft. Gerade morgens und abends, wenn die Sonne noch schräg steht, ist das Spektakel am Himmel am größten. Allein die Maler erzählen uns heutigen noch von dieser Naturkatastrophe. Ihre feurigen Himmel von 1815-16 sind purer Realismus. Auch der Himmel über England leuchtet damals, wenn der Tag sich neigt, in nie gesehenen Farben. William Turners grell durchlichtete Gemälde zeugen bis heute davon. Frau vor untergehender Sonne, heißt besagtes Bild Friedrichs mit den magischen, aber unsichtbaren Vulkanpartikeln in der leuchtenden Luft. Also meistens heißt es so. Manchmal heißt es eben auch Frau vor aufgehender Sonne. Und wer ist wohl die Frau vor dem vulkanischen Himmelsfeuer? Es gibt drei Kandidatinnen. Und da Friedrich um 1816 vollständig dazu übergegangen ist, Männlein wie Weiblein von hinten zu malen, müssen wir es bei Vermutungen belassen, wenn denn überhaupt eine konkrete Dame gemeint ist. Zu der ungewöhnlichen Geste jedenfalls, den ehrfurchtsvoll zum Himmel erhobenen Armen, könnten ihn jene Adorantinnenfiguren an der Stadtseite des neuen Tores in Neubrandenburg inspiriert haben. Das spräche für Julie Krämer, von der sich ein Brief aus dem Jahr 1815 an Friedrichs Bruder und Intimus Christian erhalten hat, in dem sie, obwohl anderweitig verheiratet, uferlos von dem Maler schwärmt. Da im Jahr der Entstehung Amalie, die Frau seines Bruders Heinrich, gestorben ist, könnte das Gemälde vor dem leuchtenden Vulkanstaub aber auch ein Gedächtnisbild für sie darstellen. dass sich das Bild im Besitz von Friedrichs Bruder Heinrich befunden und zuletzt dessen Schwiegertochter gehört hat, würde diese Vermutung unterstützen. Schließlich aber wissen wir auch um den Verlobungsring von Caroline Bommer, jener Dame, die den 44-jährigen Maler 1818 aus seinem ewigen Junggesellendasein erlöst. Und dieser Verlobungsring trägt die Jahreszahl 1816. Es würde der Geschwindigkeit Friedrichs entsprechen, dass er die arme Braut 2 Jahre auf sein Ja-Wort warten lässt. Aber vermutlich wartet er auch, bis er als Mitglied der Dresdner Akademie endlich seine 150 Taler Gehalt bekommt, mit denen er naiverweise glaubt, eine Familie gut ernähren zu können. Er hat Line wohl in dem Dresdner Laden ihres Bruders kennengelernt, in dem der kauzige Friedrich seine Bleistifte kauft. Genau weiß man es nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass Friedrich, als er Freunden erzählt, dass er wohl bald heiraten werde, auf Nachfrage den genauen Vornamen seiner Braut nicht kennt. Auch deren Nachname hat eine besondere Bewandtnis. Eigentlich heißt die Familie noch Pommer, als sie ein paar Jahre zuvor aus Hessen nach Dresden übergesiedelt ist. Aber irgendwann ist es der Vater leid, angesichts des sehr breiten Dresdner Dialektes, der aus dem P verlässlich ein B macht, immer als Bommer angesprochen zu werden, und so trägt er den weich geschliffenen neuen Namen ins Register ein. Um ein Haar also hätte ein Pommer eine Pommer geheiratet. Friedrich wird sich in einem Brief an seine Brüder auch genau darüber amüsieren und rätseln, warum die Familie wohl dieses prächtige P im Nachnamen getilgt hat. Dass der große Romantiker Friedrich in Sachen Liebe eher sachlich veranlagt ist, zeigt sich auch an der Gästeschar und der Uhrzeit der Trauung. Er heiratet die 25-jährige, unscheinbare und treuherzige Caroline Bommer am 21. Januar des Jahres 1818, und zwar um Schlag 6 Uhr morgens. Es ist also noch stockdunkel draußen. Nur ein paar Kerzen erleuchten die Gesichter des Brautpaares in der Dresdner Kreuzkirche. Anwesend sind nur Carolines Mutter und Bruder. Es wirkt, als solle niemand etwas merken. Als das junge Paar nach der Trauung nach Hause kommt, fahren sie nicht in die Flitterwochen. Friedrich geht stattdessen wie selbstverständlich ins Atelier und malt weiter, als sei nichts gewesen. Es sei verrückt, schreibt er ein paar Tage später an seine Brüder, dass nun ein Wesen in seiner Wohnung ist, das ihn mittags bitte, zum Essen zu kommen. Und abends könne er leider nicht mehr rausgehen und die Natur einatmen, weil seine Frau mit ihm plaudern will. Alles sei ganz merkwürdig. Es ist schnurrig, dass alles, was ich jetzt unternehme, immer mit Rücksicht auf meine Frau geschieht und geschehen muss. Na gut, vielleicht hat Friedrich mit der verherrlichenden Frauenfigur, die ihre Arme in den von Vulkanstein verzauberten Himmel hebt, doch nicht seine Gattin gemalt. Richte dein Vergnügen nach deinen Mitteln ein. So heißt es auf einem fein säuberlich gemalten Blatt der Selbstermahnung des 14-jährigen Friedrich vom 1. März 1789. Und daran hält er sich offenbar ein Leben lang. Friedrich, so schreibt die Frau seines Malerfreundes Kügelgen, sei der unpaarste aller Unpaaren. Aber irgendwie lässt er sich wohl doch für ein paar Augenblicke einfangen. Ja? So schreibt er an seine Brüder, nun stünde auch in seiner Wohnung ein Lotterbett. Das ist den späteren Herausgebern seiner Schriften so peinlich und widerspricht ihrer Verherrlichung des keuschen Christenmenschen dermaßen, dass sie diese Passage jedes Mal aus den Briefen streichen. Aber auch sie können nicht verhindern, dass ihr geliebter Mönch vom Meer im Lotterbett mit Caroline 3 Kinder zeugt.
Stefan Schad mit der 2. Folge aus Zauber der Stille, Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten von Florian Illies. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Morgen um 8:30 geht's weiter. Die heutige Folge finden Sie in der NDR Kultur App und online bei uns.
NDR Kultur Nachrichten. um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Im Anschluss an die Meldungen folgt eine Sturmflutwarnung. Der milliardenschwere Bau der Northvolt-Batteriefabrik im Kreis Dithmarschen kann starten. Gestern Abend haben die zuständigen Gemeindevertreter die noch notwendige Zustimmung gegeben. Für die Region soll das Projekt mindestens 3000 neue Arbeitsplätze bringen. Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte sich auf NDR Info zufrieden mit der Entscheidung.
Natürlich heißt es auch, dass der Standort Deutschland und Europa interessant ist. Und vielleicht das Allerentscheidendste, es ist Heide geworden, es ist die Westküste Schleswig-Holsteins geworden und nicht irgendein anderer Standort in Europa, weil die Dichte an erneuerbaren Energien dort der Standortfaktor ist. Das hat den Unterschied gemacht gegenüber allen anderen Standorten in Europa. Northvolt hat sich ganz Europa angeguckt und hat Heide genommen wegen der erneuerbaren Energien. Das zeigt ja, dass die Industriestrategie und die Klimaschutzstrategie eng miteinander verzahnt sind und dieser Plan aufgeht.
Bundeswirtschaftsminister Habeck auf NDR Info.